Löwengebrüll. Hier ist der offizielle Podcast des KSV Hessen-Kassel. Moin, moin, liebe Löwenfans, oder frohes Neues, kann man sagen, ja? Also, es ist die erste Folge vom Löwengebrüll-Podcast in 2026. Ich freue mich, einen der drei Winterneuzugänge bei mir zu haben. Es ist genauer gesagt ein Heimkehrer. Er war schon mal Löwe, er ist jetzt wieder Löwe. Und damit ihr erfahrt, wer es eigentlich ist, stellt er sich jetzt gleich selbst vor. Das bin ich, mein Steckbrief. Name?
Tim.
Sag ruhig einen Nachnamen.
Knipping.
Sehr schön. Position?
Innenverteidiger.
Deine Lieblingsfarbe?
Blau.
Mhm. Dein Alter?
33.
Dein Lieblingsessen?
Boah, ist schwierig, aber Pizza geht eigentlich immer.
Ehrlich, ist als Sportler erlaubt?
Ja klar, nach Erfolgen auf jeden Fall. Ja. Je erfolgreicher die Mannschaft ist, desto häufiger darf man dann vielleicht auch mal was Leckeres essen oder trinken.
Und welche Pizza ist es, die du am liebsten isst?
Salami.
Okay. Und dein Lieblings-Bundesliga-Club?
Borussia Dortmund.
Tim, willkommen zu Hause, sage ich. Fühlst du dich schon wieder nordhessisch? Verstehst du schon wieder nordhessisch? Sprichst du sogar schon wieder nordhessisch?
Ja, es war, glaube ich, jetzt das Einfachste, sage ich mal, zu Hause oder nach Hause zu kommen und vor allen Dingen aufgenommen zu werden, weil ich kenne natürlich hier alles in- und auswendig. Meine ganze Familie ist noch hier wohnhaft und von daher hatte ich natürlich keine Probleme bei der Eingewöhnung und ich bin sehr, sehr froh, dann jetzt auch wieder hier zu Hause zu sein.
Also wenn jemand eine Platze kriegt oder Kerlekiste schreit von der Tribüne, dann weißt du Bescheid.
Da weiß ich Bescheid, ja. Kerlekiste sollte nicht so oft passieren. Ja.
Sollte nicht so oft passieren und eine Platze kriegen sollte auch nicht so oft einer. Genau. Also du bist in Kassel geboren, für all diejenigen, die es nicht wissen. Hast auch deine erste Fußballzeit in Kassel verbracht, bei Olympia Kassel in der Jugend. Und dann, ich glaube, ab der C-Jugend, weiß nicht, erstes oder zweites Jahr C-Jugend zu den Löwen gewechselt, genau. Zum KSV. Hast dann bis einschließlich A-Jugend beim KSV gespielt, dein letztes Jahr A-Jugend, da warst du schon so stark, dass du parallel schon für die erste Mannschaft mitgekickt hast, inklusive Hessen-Pokalfinale, gleich im ersten Jahr, kommen wir später noch drauf zu sprechen, macht Sinn, gerade wenn wir jetzt auch über die Saison sprechen, die ansteht. Ja, und dann ging die Fußballkarriere weiter von der ersten Mannschaft des KSV, wo du dann ein Jahr noch im Seniorenbereich gespielt hast und dann gefühlt irgendwie hat man schon den Eindruck gehabt, dass irgendwie halb Fußball-Deutschland dich wollte. Hast dich dann für Saarbrücken entschieden, bist nach Saarbrücken, dann zweite Mannschaft von Mönchengladbach und dann ging es in die Zweitliga-Jahre hinein. Sandhausen, Regensburg, Dresden. Hast dann am Ende jetzt nochmal in Unterhaching verbracht und bist im Winter jetzt zum KSV gekommen. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen.
Das war alles richtig, bis auf, dass ich auch eine Zwischenstation nochmal in Sandhausen hatte, bevor ich in Unterhaching war.
Du warst zweimal dann in genau. Sandhausen, genau.
Aber sonst alles korrekt aufgezählt.
Ich bin total gespannt, persönliche Dinge von dir zu erfahren. Das ist ein Podcast, der ja die Spieler versucht, aus dem Trikot herauszuholen. Ja, ist jetzt hier nicht zu empfehlen, es ist arschkalt hier. Ja, dürfen wir mal sagen, im Löwenheim, es ist Februar, ja, ist nicht so viel los hier im Löwenheim im Winter. Von daher ist es ein bisschen frisch heute, aber geht?
Es geht, ja. Man muss immer sparen, wo man kann. Von daher, ich glaube, wir können es uns auch so warm machen. Von daher ist das kein Problem.
Alles Geld, was der KSV hat, geht in den Spielerkader, nicht in der Heizung.
Wahrscheinlich.
Ja, genau. Also ich bin gespannt auf dich persönlich. Wir werden hoffentlich nicht zu privat. Wenn es zu privat werden sollte, dann schau mal, hast du eine Karte hier vor dir liegen. Die kennst du aus dem Fußballbereich, wobei du gar nicht so sehr, kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Die rote Karte. Sollte ich also dir zu sehr auf die Pelle rücken und dir irgendeine Frage stellen, wo du sagst, boah, jetzt aber hierher und nicht weiter, dann zeigst du mir die rote Karte. Klingt für euch zu Hause so. Ich will dich nicht unter Druck setzen, aber alle anderen, die bislang hier waren im Podcast, haben die Karte nicht gezeigt.
Musst dir nicht so viele Gedanken machen. Du hast ja angesprochen, ich glaube, so viele habe ich selbst noch nicht gesehen, von daher soll es auch so bleiben.
Wie viel hast du denn gesehen?
Tatsächlich, glaube ich, eine gelb-rote Karte.
Eine gelb-rote, aber das ist ja unfassbar. Du bist Innenverteidiger, hast Zweitliga gespielt, Dritte Liga gespielt und du hast, ich habe das auch gesehen, nicht eine einzige rote Karte kassiert. Das ist ja unfassbar.
Ja, ich würde schon sagen, dass ich auch eklig spiele, aber ich glaube, ich habe es hinbekommen, mich dann immer ganz gut unter Kontrolle zu haben. Und die gelb-rote Karte, die werde ich auch niemals vergessen, weil die sehr, sehr unglücklich gelaufen ist. Die war nicht mal durch einen Foul, sondern das war damals mit Dresden gegen Bayern Amateure.
Ja,
richtig. Und da waren wir im gegnerischen 16er und da hatte ich schon eine gelbe Karte. Und dann hat mich jemand am Fuß getroffen und dann bin ich hingefallen und dann hat der Schiedsrichter mir die gelb-rote Karte gegeben und hat mir eine Schwalbe gezeigt, weil der eigene Mann mich im Nachhinein getroffen hatte. Also das war sehr, sehr unglücklich.
Super, und es zeichnet dich aus. Ich hab es natürlich nachgelesen müssen, es war 2020 der Fall, das Spiel Dynamo Dresden gegen Bayern 2. Und du hast quasi so ein ähnliches, so ein Gedächtnis wie Sören Gonter, den konnte man auch immer auf alle möglichen Spiele ansprechen, die er vorher mal absolviert hat. Der konnte einem alles sagen zu den Stadien, wo er war. Und er hatte, glaube ich, in seiner Karriere ja auch sehr, sehr wenige rote Karten nur gesehen. Also sehr, sehr wenige. Und konnte sich auch an die erinnern. Ich glaube, da hat er einmal für einen falschen Einwurf in Baunatal oder so. Das hat er noch in Erinnerung gehabt. Also diese eine gelb-rote bleibt dir auch in Erinnerung.
Die bleibt mir definitiv in Erinnerung. Ich hoffe natürlich auch, dass es die letzte in meiner Karriere sein wird.
Ich habe schon so ein bisschen umrissen, gerade deine fußballerische Laufbahn. Schauen wir nochmal auf das ist dann die Saison 2 oder die beiden Jahre beim KSV, 2010 bis 2012. Das ist die Zeit mit Tobi Damm noch im Sturm. Also du kennst den Tobi noch gar nicht als Trainer, sondern du hast mit ihm zusammen noch auf dem Platz gestanden.
Richtig.
Kannst du dich sonst noch an den einen oder anderen erinnern, der damals mit dabei war?
Letztens habe ich Enno Gede hier noch getroffen.
Ja.
Michael Zeppek, Skibbi ist schon seit gefühlt 50 Jahren hier Torwarttrainer. Mhm. Natürlich Alfred, Uwe, die alle schon immer da gewesen sind. Also an den einen oder anderen Spieler kann ich mich da schon auch erinnern.
Ja, Enno Gede hast du angesprochen, der ja jetzt administrativ immer noch für den KSV tätig ist im Aufsichtsrat. Und Bobo Meier, mit dem hast du damals noch gespielt.
Bobo hat mir tatsächlich auch direkt geschrieben, als ich wieder zurückgekommen bin.
Super, ja, der ist sehr eng verbunden übrigens immer noch mit dem KSV, gibt uns auch immer wieder Feedback fürs Löwenradio, für die Livestream. Also der ist immer noch auch ein Löwe.
Ja, so definitiv. Hier auch liebe Grüße an ihn. Mhm. Ich muss auch sagen, dass er mich ein bisschen geprägt hat, weil ich sage auch ganz ehrlich und offen, so Typen wie Bobo, das früher war, die fehlen mittlerweile im Fußball, die offen geradeaus waren, die vielleicht auch mal über die Stränge geschlagen haben, aber da hatte man einfach auch Respekt als junger Spieler vor so einem älteren Spieler und das ist heutzutage, das geht so ein bisschen abhanden, und von daher bin ich da dankbar, dass ich Bobo damals kennenlernen durfte.
Du giltst auch als Spieler, der durchaus auch ein paar Ecken und Kanten hat, der jetzt nicht davor zurückscheut, auch mal Reibung zu erzeugen. Nicht nur auf dem Platz, hast du schon gesagt, du kannst eklig Fußball spielen, sondern du sagst auch deine Meinung, ne?
Definitiv. Also so wurde ich erzogen. Das ist mir wichtig. Alles immer mit Respekt, offen und ehrlich, aber man muss sich die Meinung sagen können und man kann auch nicht immer dieselbe Meinung haben, egal in welchem Bereich. Und von daher, ich glaube, das ist immer der beste Weg, dass man das einfach auch immer direkt klärt.
Hast du bewiesen? Ansonsten wäre es wahrscheinlich auch nicht zu dieser Karriere gekommen. 86 Zweitliga-Einsätze insgesamt, 166 Mal dritte Liga und jetzt eben wieder dahin zurückgekehrt, wo du mal angefangen hast hier beim KSV. Und über deine Rückkehr freuen wir uns alle, also wir, die es mit dem KSV halten, die Fans sowieso, aber übrigens natürlich auch dein Trainer. Und den hören wir jetzt, René Klingbeil.
Ja, toller Transfer, war, sag ich mal, noch eingerührt auch von Sören Gonter, den natürlich kannte jetzt über sein Netzwerk und freuen wir uns sehr, dass es überhaupt geklappt hat. War ja auch ein klarer Fingerzeig, sag ich mal, mit den beiden Personalien auch im Winter, dass wir uns da einfach voranbringen wollen, dass wir was erreichen wollen und da freuen wir uns sehr, dass es so geklappt hat.
Was spricht für Tim? Soll er Druck ausüben auf Maurice und auf Freddy oder gibt es vielleicht sogar die Überlegung, ja, auf Fünferkette umzustellen? Dann wäre Platz für drei Innenverteidiger.
Du bist einfach flexibler, genau. Du hast, sag ich mal, schon auch diesen internen Konkurrenzkampf, der belebt auch immer das Geschäft. Dabei bleibe ich, das ist auch ganz wichtig. Aber natürlich hast du auch eine Flexibilität, kannst das ausweiten auch zu einer Fünferkette, respektive eine Dreierkette. Von daher bringt es uns schon auch die ein oder andere Möglichkeit mit ins Portfolio mit rein.
Wo geht die Tendenz hin? Denn eure große Stärke, vor allem in der Restrückrunde, wir erinnern uns noch, waren die hohen Ballgewinne, ne? Also tief in der Hälfte des Gegners. Wenn ich jetzt an eine Fünferkette denke, eine Fünferkette neigt immer dazu, eher ein bisschen tiefer zu stehen. Du hast eine Person weniger vor der Fünferkette, die Bälle erobern kann. Wo tendierst du zu?
Ist aktuell eigentlich offen. Man kann sogar sagen, dass man ein Stück weit auch mal rotieren kann. Du kannst, sag ich mal, ja auch nur eine Flexibilität ausstrahlen, wenn du dann auch mal switcht. Von daher sind wir da echt froh, dass wir diesen Katalog mit in der Schublade mit drin haben und da sollen dann sich die Gegner die Gedanken machen, was dann vielleicht auch ausgepackt wird.
Was ist der erste Eindruck persönlich von Tim Knipping?
Super Typ, gerade hinaus, passt perfekt da unten in den Haufen mit rein. Ist ja sag ich mal, eine sehr homogene Truppe. Jeder Neuzugang sagt mir immer, Mann, irgendwie gefühlt nach einem Tag bin ich hier super aufgenommen worden. Und das ist ja auch mal so ein Stück weit auch eine ganz wichtige Entscheidung, gerade vom Charakter her. Da kannst du dir auch schon mal ein Ei mit reinholen und da haben wir aber eher einen super Typen dazu gewonnen.
War so, sofort angekommen wieder hier in Kassel und in der Kabine?
Ja, definitiv. Erstmal freut mich natürlich über die Worte vom Trainer. Mhm. Ist natürlich schön, sowas zu hören. Und generell ist es eigentlich so in der Fußballkabine einfach anzukommen, mhm. Weil das sehr, sehr schnell geht, weil man natürlich sich untereinander auch kennt oder mal schon über den Weg gelaufen ist. Aber es ist wirklich so, was der Trainer gesagt hat, die Mannschaft ist echt top, was sie auch neben Platz alles zusammen machen und tun. Also das ist schon besonders und das kann dann am Ende auch nochmal so einen kleinen, ja, paar Prozente dann auch rausholen und mhm. In den entscheidenden Phasen dann wichtig werden.
Und was spielen wir jetzt? Viererkette oder Fünferkette?
Das ist die Frage an den Trainer. Ich glaube, er hat es gesagt, es ist gut, wenn man beides kann, wenn man flexibel ist. Mhm. Er hatte mich auch gefragt, ob ich schon beides gespielt habe. Mhm. Habe ich ihm gesagt, über die Jahre, Dreierkette, Viererkette, eigentlich alles gespielt.
Du hast sogar, selten zwar, aber du hast auch mal links verteidigt in der Viererkette.
Genau, ich habe auch in der die Linksverteidigerposition habe ich tatsächlich auch mein allererstes Spiel für den KSV gemacht als Linksverteidiger, damals ein Debüt. Ich glaube, es war gegen die Stuttgarter Kickers. Weil ich weiß nicht, wer damals da die rote Karte gesehen hat, ich glaube in Darmstadt. Und es war wirklich so, dass ich hier in der zweiten Mannschaft als Linksverteidiger gespielt habe und der Pascal Fohrmann damals dann auch gesagt hat, okay, der kann das spielen. Und so bin ich dann quasi reingerutscht, gar nicht über meine eigentliche Position. Von daher natürlich bevorzuge ich definitiv die Innenverteidigerposition. Aber ich bin natürlich auch flexibel und das habe ich dem Trainer auch gesagt, dass Dreierkette, Viererkette, das mir beides Spaß macht und er dann einfach entscheiden muss, was zu dem Zeitpunkt, zu dem Spieltag für die Mannschaft am besten passt.
Mhm. Konntest du meine Argumentation eben nachvollziehen? Der KSV hat eine überragende Restrückrunde der vergangenen Saison gespielt. Ich denke, du wirst ja immer mal auf die Ergebnisse des KSV da auch geschaut haben. War die überragende Mannschaft, hat die Spiele nicht nur glücklich gewonnen, sondern er hat die Spiele bestimmt. Das lag meiner Meinung nach vor allem aber daran, dass man eben diese hohen Ballgewinne in der gegnerischen Hälfte erzielen konnte. Und mein Gefühl ist immer, wenn man mit Fünferkette spielt, neigen Mannschaften dazu, tiefer zu stehen. Durch dieses 5-3-2 hast du natürlich weniger Möglichkeiten, vorne drauf zu gehen. Kannst du das so ein bisschen nachvollziehen?
Man kann, ist natürlich eine Auslegungssache, wie man spielen möchte. Man kann natürlich auch mit einer Dreier- bzw. Fünferkette sehr, sehr hoch spielen und sehr, sehr hoch anlaufen. Aber ich gebe dir natürlich schon recht, mit einer Viererkette hast du einfach dann auch mehr Spieler im vorderen Drittel, wo du dann auch ja einfacher hast, dann sag ich mal direkt vorne anzugreifen. Von daher muss man dann einfach schauen, auch auf den Gegner und welches Spiel, wie es dann halt am besten passt. Aber ich denke, dass uns das natürlich noch unausrechenbarer macht, wenn wir einfach verschiedene Systeme auch spielen können.
Ja, also das stimmt, man kann das mit einer Fünferkette, das sage ich jetzt nicht nur, weil ich sage das immer, ich bin so ein HSV-Sympathisant, ich weiß, damit mache ich mir nicht nur Freunde. Der HSV hat es gegen Bayern München jetzt gezeigt, wie es geht, trotz Fünferkette, die Bayern sehr, sehr hoch anzulaufen, fand ich bemerkenswert, schaffen nicht allzu viele, ne, wenn man mit Fünferkette verteidigt. Kommen wir zu dir zurück. René hat es eben angedeutet, dein Transfer hat im Grunde genommen vor allem noch Sören Gonter, ich will jetzt nicht sagen eingetütet, aber ja schon sehr, sehr stark angeleiert. Und auch wenn Sören inzwischen in Dresden ist, ja, Dynamo Dresden rettet, dein und seinen Ex-Club, sein jetzt auch aktueller Club wieder, also er rettet Dresden, aber ist gedanklich natürlich immer noch mit dem KSV verbunden und ich habe natürlich auch Sören gebeten, uns nochmal mit auf den Weg zu geben, ja, warum er dich unbedingt hier nach Kassel holen wollte.
Ja, Knipser und ich haben gegeneinander gespielt, also die Schwerter gekreuzt, nicht so häufig, aber es ist vorgekommen und ich habe seit Sommer eigentlich an ihm rumgebaggert und schon auch ein Jahr vorher mit ihm geschrieben, dass Hessen-Kassel seine nächste Station sein wird und wir gemeinsam da was aufbauen und vielleicht nochmal den Sprung eins hoch schaffen. Es hat eine Weile gedauert, um ihn davon zu überzeugen. Am Ende hatte er auch Vertrag in Sandhausen und du weißt nie, wie sich Dinge entwickeln. Dann war es der frühe Herbst, wo er gesagt hat, ja, lass uns mal in Kontakt bleiben. Dann war es am Ende Oktober und wir haben uns getroffen. Ja, und dann ging es tatsächlich ganz schnell, bis wir Ende November, Anfang Dezember auch fix waren und klar waren und ich gesagt habe, dass Knipser nochmal ein absolutes Puzzleteil sein kann, um diesen großen Wurf zu schaffen, dass er topfit ist für die Regionalliga. Die Rolle, die wir ihm da in Kassel hingeschustert haben, die ist nicht abhängig von mir. Und ich habe, wie gesagt, ein bisschen Überzeugungsarbeit noch gebraucht. Und dann waren wir trotzdem fix, auch wenn ich nach Dresden gegangen bin, war alles geregelt und er hat dann auch seinen Vertrag unterschrieben und ist jetzt ein wichtiger Eckpfeiler, der in Zukunft auch mehr Verantwortung übernehmen kann, auch außerhalb des Platzes, weil das Karriereende ja trotzdem nicht mehr in ganz so weiter Ferne ist. Von daher bin ich froh, dass ich das für Kassel noch regeln konnte. Und Knipser ist ein ganz feiner Junge, ein ganz feiner Kerl, ein super Charakter, absoluter Führungsspieler, absoluter Mentalitätsspieler, der ja viele Verletzungen leider mitgenommen hat in seiner Karriere, sich aber immer wieder zurückgekämpft hat, ein absoluter Vollprofi. Nochmal ein Junge, der mit seinem Heimatclub viel erreichen will und erreichen kann.
Also Sören ist sowas von überzeugt, von dir hören wir raus. Hast schon nochmal überlegen müssen, oder? Ob du dann wirklich, du nickst schon, ob du nach Kassel kommst, als du erfahren hast, der Sören geht?
Ja, erstmal freue mich diese Worte natürlich auch. Es ist schön, wenn man von solchen Personen, die auch ein bisschen was schon erreicht haben und auch gesehen haben in ihrer Karriere, solche Worte dann auch zu hören. Dann weiß man, dass man nicht ganz so viel verkehrt gemacht haben kann. Von daher auch nochmal liebe Grüße an Sören. Und das stimmt, was er gesagt hat. Es hat sehr, sehr lange gedauert. Er hat sehr, sehr lange gebaggert. Er hat über ein Jahr eigentlich schon an mir gebaggert. Und auch im Sommer, wo dann feststand, dass Sandhausen dann auch abgestiegen ist und ich dann auch erstmal arbeitslos war, hat er auch schon Kontakt aufgenommen gehabt. Und hatte ich auch andere Möglichkeiten, in Deutschland was zu machen, auch in Regionalligen, wo ich auch zu Sören gesagt habe, auch andere Sachen, die vielleicht noch mehr Ambitionen haben, das mache ich erstmal nicht. Ich möchte erstmal jetzt auf mich selbst konzentrieren, auch die Phase auch mitnehmen, schauen, ob sich da noch was ergibt. Von daher hat das einfach ein bisschen länger gedauert, aber er ist dran geblieben, er hat nicht losgelassen, er hat gefühlt jede Woche dann auch immer geschrieben.
Ehrlich, ja?
Ja, das war schon beeindruckend, wie hartnäckig er da war und dann irgendwann habe ich dann auch gesagt, wenn man das auch ein bisschen verfolgt hat, man hat sich dann natürlich dann auch nochmal mehr mit dem KSV auseinandergesetzt und dann habe ich gesagt, okay, da kann wirklich was entstehen. Ja, lass uns einfach mal treffen und haben uns getroffen und ja, hat er wirklich sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Er hat mich überzeugt von dem Projekt auch, was er hier vorhat, hat natürlich auch aufgezeigt, was er auch in der letzten Zeit dann auch erreicht hat, nicht nur mit der ersten Mannschaft, sondern im Verein drumherum, auch mit den Frauen, der Jugend, der zweiten Mannschaft, das ist dann auch schon beeindruckend, dieses gesamte Konzept.
Absolut.
Genau, und dann habe ich gesagt, alles klar, lass es uns machen, wir sind uns einig, habe dann aber auch gleichzeitig zu ihm gesagt, pass auf, ich kenne den Verein, es ist schon sehr, sehr wichtig, dass auch die richtigen Personen an den richtigen Positionen einfach sind, weil sonst kann der Verein auch mal schnell einen anderen Weg einschlagen. Ich glaube, das wissen wir leider, dass das in den letzten Jahren auch nicht alles optimal gelaufen ist. Und das habe ich ihm auch so gesagt und wenn ich dann auch komme, dann natürlich auch, auch wegen ihm und seiner Position. Und ich habe auch gesagt, im Fußball weiß man natürlich nie, aber er hat dann gesagt, ja, bis Sommer bin ich auf jeden Fall erstmal da. Genau, und als ich dann natürlich aus den Medien erfahren habe, dass Sören dann sehr, sehr wahrscheinlich nach Dresden gehen wird, habe ich gesagt, okay, halt, Moment, stopp, dann müssen wir halt hier jetzt erst nochmal sprechen. Weil man sich dann schon auch seine Gedanken gemacht hat und das habe ich dann Sören auch so offen und ehrlich kommuniziert. Ich habe gesagt, pass auf, wir waren uns einig, ich habe hier Bock drauf, ich möchte das machen, aber ich habe schon sehr, sehr viel auch mit deiner Position dann auch ausgemacht und ich habe hier natürlich einfach Bedenken, dass wenn du halt jetzt hier weggehst, dass das, was in den letzten 2-3 Jahren vielleicht noch aufgebaut worden ist, dann halt sehr, sehr schnell wieder zusammenfällt und dann in einen anderen Weg. Und da habe ich gesagt, das bin ich halt nicht. Ich möchte nicht hierher kommen, um, sage ich mal, irgendwie meine Karriere ausklingen zu lassen, sondern ich habe da einfach auch noch Ambitionen und ich möchte mit dem Verein zusammen was erreichen. Und ja, die Angst hat er mir dann ein bisschen nehmen können. Dann habe ich unter anderem dann auch ein sehr, sehr langes Gespräch mit dem Daniel Bettermann dann auch noch geführt.
René war, glaube ich, auch
René zum Teil mit dabei. René habe ich dann auch nochmal telefoniert und nach den ganzen Gesprächen auch mit Mirko Dickhaut dann auch nochmal gesprochen, war ich mir dann auch sehr, sehr sicher, dass auch ohne Sören seine Position dieser Weg hier weitergeführt wird. Und dann habe ich gesagt, okay, lass es uns machen, ich habe Bock drauf und dann habe ich natürlich dann auch meine Unterschrift dann hier drunter gesetzt unter den Vertrag.
Ja, und super. Und weißt du, was ich total faszinierend finde? Du hast eben explizit noch mit erwähnt, dass es dir wichtig war zu sehen, was Sören hier aufgebaut hat, jenseits auch der ersten Mannschaft. Du hast die Frauen angesprochen, du hast den gesamten Verein angesprochen. Ist dir das wichtig, dass du in einen Verein hineinkommst? Ja, und nicht nur den Blick irgendwie auf die eigene Mannschaft, die eigenen Ergebnisse.
Das ist mir sehr, sehr wichtig. Ich meine, ich bin hier groß geworden. Ich habe hier den Weg gemacht über die Jugend. Ich habe nicht diesen normalen Weg gemacht über Nachwuchsleistungszentrum, sondern ich habe meine Karriere auch größtenteils den KSV zu verdanken, weil ich hier ausgebildet worden bin. Und das ist halt einfach auch so ein kleines Zeichen, auch für die jungen Kicker, die halt hier irgendwie zu Hause sind, dass man auch diesen Weg gehen kann und nicht irgendwie nur in diese Bundesliga, zu den Bundesligisten gehen muss, in die Nachwuchsleistungszentren. Und deshalb habe ich auch gesagt, das ist ja auch Bestandteil meines Vertrags, dass ich gerne den Trainerschein machen möchte, um da auch ein bisschen hingehend ja reinzuschauen. Und das, was der Sören dann auch gesagt hat, das ist einfach so mal so, eine Karriere ist einfach endlich. Und ich habe in den letzten halben Jahr habe ich gemerkt, ja, das kann ich ganz offen und ehrlich ansprechen. Eigentlich habe ich gesagt, okay, wenn der Fußball irgendwann vorbei ist, dann möchte ich damit erstmal nichts mehr zu tun haben, weil es schon auch ein Drecksgeschäft ist, wo jeder wirklich auf sich selbst schaut. Aber wenn man dann wirklich mal 2-3 Monate komplett ohne Fußball ist, dann hat man schon gemerkt, einem geht's doch nicht so gut, hier fehlt irgendwas, man ist unzufrieden mit sich selbst, und das war so ein Gefühl wirklich der absoluten Unzufriedenheit, wie so ein Spielzeug, was man einem kleinen Kind weggenommen hat. Und da habe ich gemerkt, okay, also ohne Fußball wird es definitiv nicht gehen, und das wird auch nach der Karriere dann nicht gehen. Von daher habe ich dann natürlich auch gesagt, okay, dann möchte ich halt auch jetzt zumindest dann schon mal auch ein bisschen was vorbereiten, dass ich dann nach der Karriere dann auch ein bisschen im Fußballbereich bleiben kann.
Okay, aber die Idee, den Trainerschein machen zu können, ist erst jetzt im letzten halben Jahr gereift. Wir müssen das kurz erklären. Also du bist seit Sommer vereinslos gewesen, genau. Warst quasi noch angestellt vom SV Sandhausen, warst in deinem letzten Jahr aber dann verliehen an Unterhaching. Ist, sagen wir mal so vorsichtig formuliert, ein sehr unglückliches Jahr dann gewesen, weil du quasi zweimal abgestiegen bist, nämlich mit Unterhaching als aktiver Spieler und mit deinem Stammverein Sandhausen eben auch, die ja jetzt in der Regionalliga mit dem KSV zusammenspielen. Genau, also das heißt, die Idee ist erst dann in diesem halben Jahr jetzt gereift, den Trainerschein machen zu können. Und was wäre die Alternative gewesen, weil du gesagt hast, eigentlich ist Fußball ein Drecksgeschäft, ich mache mal was anderes.
Genau, also die ist jetzt nicht unbedingt nur in dem letzten halben Jahr gereift, aber verstärkt natürlich. Ist es auf jeden Fall dann so, dass man sich eine Gedanken gemacht hat und gesagt hat, okay, ohne Fußball geht's nicht. Das heißt, ich möchte auf jeden Fall dann noch was vorbereiten, und das natürlich dann auch während der aktiven Laufbahn. Und man hat sich natürlich, oder man hat viel Zeit, wo man sich auch Gedanken machen kann. Ich habe unter anderem habe ich ein Restaurant zusammen mit dem Alex Meyer.
Kommen wir noch drauf.
Deshalb auch natürlich auch noch mal mehr Borussia Dortmund-Sympathisant. Von daher, ich habe auch.
Der zweite Torhüter vom BVB, für die, die es nicht wissen.
Genau. Du hast ja gerade angesprochen, vielleicht kommen wir dahingehend dann noch zu. Aber ich habe meine Karriere auch schon ein bisschen genutzt. Man hat natürlich das Privileg, dass man in einer sehr, sehr kurzen Zeit auch ein bisschen Geld verdienen kann. Und das habe ich ganz ordentlich genutzt, unter anderem auch in Immobilien investiert, um da, sage ich mal, auch ein Fundament dann auch nach der Karriere zu haben, weil die ist manchmal einfach schneller vorbei, wie man halt gucken kann, gerade auch durch Verletzungen. Ich hatte das Glück, mich immer wieder zurückzukämpfen.
Trotz schwerer Verletzungen.
Genau, aber von daher ist es auch einfach wichtig, dass man auch abseits des Platzes da auch was macht, weil, wie gesagt, es ist dann auch nicht mehr so einfach, sage ich mal, danach dann auch das zu verdienen, was man dann auch im Fußball dann vielleicht verdient hat.
Aber war es eine Idee? Also dann nehmen wir es jetzt doch mal vorweg. Du betreibst zusammen mit Alexander Meyer ein Café in Regensburg,
genau,
wo du auch ein Jahr gespielt hast. Wäre es eine Idee gewesen zu sagen, komm, dann konzentriere mich jetzt voll aufs Café in Regensburg, mache Espresso und Cappuccino?
Nee, das definitiv nicht. Muss man auch sagen, dass die Gastronomie aktuell sehr, sehr leidet. Die Politik tut nicht sein Übriges dazu, sage ich mal, die Wirtschaft ein bisschen zu fördern. Muss ich schon sagen, dass das sehr, sehr schwierig ist, in Deutschland da auch was aufzubauen.
Wobei, ich glaube, jetzt ist die Politik euch entgegengekommen,
jetzt ist
die Mehrwertsteuer, ne?
Genau, die Mehrwertsteuer. Das ist natürlich ein Riesenunterschied, weil das ist ja durch Corona entstanden, wo man, sag ich mal, von den 19% auf die 7% dann gegangen ist.
Und ihr habt das Café in der Corona-Zeit eröffnet in Regensburg. Also schwieriger konnte es kaum sein, ne?
Wir haben den Mietvertrag am 20. Februar unterschrieben und im März 2020 kam Corona. Das war schon sehr, sehr brutal. Man wusste ja nicht, wie es überhaupt weitergeht. Es war tatsächlich so, wir konnten ja auch nicht trainieren. Man hat dann in Kleingruppen immer trainiert. Das war die damalige Zeit noch in unterschiedlichen Kabinen. Und es ist dann so, dass wir dann nach dem Training haben wir selbst dann Speisen auch ausgefahren und zu Leuten gebracht. Also wir haben vor Ort selbst alles gemanagt. Also wir sind da wirklich auch, sag mal, im wahrsten Sinne durch die Scheiße dann auch gegangen. Aber wir haben es geschafft. Wir haben alles durchgehalten und jetzt steht das auf sehr, sehr soliden Beinen und wir haben da wirklich einen Top-Geschäftsführer, der uns dann ein bisschen auch vom Himmel vielleicht dann geschickt wurde, der hat das dann wirklich dann auch übernommen und dann nochmal perfektioniert und der hatte alles im Griff, von daher bin ich schon zufrieden, wie es aktuell ist, dass ich mit Alex zusammen Gesellschafter bin und ja, der Dennis heißt ja, dass er vor Ort alles machen kann.
Der Geschäftsführer.
Genau, und ich sehe mich nicht jetzt im Café Espresso oder Cappuccino machen, das mache ich gerne mal zu Hause, aber ja, nicht jeden Tag.
Es ist eine tolle Stadt, Regensburg, und alle, die künftig nach Regensburg fahren, gehen da natürlich ins Café. Wie heißt das Café?
Offside.
Okay, super. Also ab ins Offside, das gemeinsame Café von Tim Knipping und Alexander Meyer. Jetzt hat mir Sören, also ich musste Sören versprechen, dass er dir noch drei Fragen stellen darf. Ne? Die liegen ihm auf dem Herzen.
Muss ich jetzt schon die rote Karte zücken?
Ja, also dann müsstest du sie Sören zeigen jetzt. Ne? Kannst du natürlich gerne machen, aber wir hören mal rein. Also drei Fragen von Sören an Tim.
Meine drei Fragen an Knipser. Erstens, wie oft hast du schon über das viel zu harte Training von René Klingbeil geflucht und dich gefragt, was ich dir da angetan habe? Zweitens, ist irgendetwas in Kassel, was komplett anders ist, als ich es beschrieben habe? Oder habe ich dich mit irgendetwas angelogen, was, wo du jetzt aus der Wäsche guckst und dir denkst, hä, was hat der Konter da für eine Scheiße erzählt? Und drittens, wer war früher außer mir oder neben mir dein großes Vorbild? Das sind drei Fragen, die mich brennend interessieren würden. Ich wünsche dir viel Spaß im Löwengebrüll. Top-Format, Top-Moderator. Ganz viel Spaß euch beiden. Viele Grüße aus Dresden nach Kassel.
Ja, also ich überweise Sören Geld, ja, fürs Lob und du ihm hoffentlich nicht die rote Karte jetzt, genau. Also gehen wir es mal durch. Also erste Frage war, wie sehr leidest du unter dem zu harten Training von René Klingbeil?
Also tatsächlich wusste ich schon, dass der René ein harter Hund
sein kann. Vor allem
im
Wintertraining übrigens, vor allem im Winter.
Im Wintertraining, natürlich ist ihm jetzt zugute gekommen, dass die Vorbereitung ziemlich lange ist. Das war natürlich für mich auch erst eine Umstellungssache, weil in den oberen Ligen hast du eigentlich gefühlt nur 2 Wochen Vorbereitung gehabt im Winter oder hast dann auch nur 2 Wochen Pause und dann 2 Wochen eigentlich fast normales Training, um dann wieder dann Ende Januar einzusteigen. Hier ist das natürlich was anderes. Die Jungs hatten sehr, sehr lange Pause, von daher auch eine längere Vorbereitungszeit, was jetzt eigentlich optimal für mich ist, da ich natürlich einfach ein halbes Jahr raus war und ich die Möglichkeit hatte, dann natürlich auch mehrere Testspiele zu machen. Von daher, das war auch mit Sören so besprochen, bin ich auch ein paar Tage vorher dann schon eingestiegen, wo die Jungs trainiert haben, die quasi verletzt waren oder ein bisschen hinten dran waren. Von daher war das erstmal gut und ja, das Training ist sehr, sehr anstrengend, aber es macht auch trotzdem sehr, sehr viel Spaß. Der Trainer ist ein harter Hund, aber er weiß natürlich auch, dass er manchmal die älteren Spieler auch ein bisschen sanfter anpacken muss. Von daher, ja, die Jungs, die Jüngeren haben heute Morgen schon trainiert, die älteren Spieler durften dann heute schon mal wieder ausschlafen. Von daher ist das schon sehr, sehr gut, wie er das macht. Und Gott sei Dank hat Frau Holle dieses Jahr öfter mal den Schnee runtergeworfen.
Weißt du, was euch geblüht hätte, wenn es nicht geschneit hätte?
Ich weiß, was uns geblüht hat. Ich weiß, was wir durchgezogen haben mit den 1000-Meter-Läufen im Aue-Stadion.
Ja, wie viel waren es? Wie viel 1000?
12.
12. Letztes Jahr waren es, glaube ich, noch 10. Er hat gesagt, es steigere ich von Winter zu Winter. Hat er gemacht, okay.
Es waren auf jeden Fall 12. Mhm. Ich bin noch nie in meiner ganzen Karriere 12-mal 1000 Meter gelaufen. Also es war, glaube ich, wirklich eine der anstrengendsten Sachen, die ich in meiner Karriere gemacht habe. Aber da muss ich auch einen riesen Respekt an die ganze Mannschaft zollen, weil es haben alle durchgezogen. Selbst die Torhüter sind durchgelaufen. Von daher kann ich auf jeden Fall sagen, also wirklich Chapeau. Und da sieht man, dass die Mannschaft auch fit ist. Er hat auf jeden Fall nicht zu viel versprochen und die Vorbereitung war hart. Deshalb bin ich auch jetzt froh, dass es jetzt endlich wieder losgeht.
Ja, und ich frage, ob du das schätzen kannst, dass es nicht so viel geschneit hat, weil letztes Jahr im Winter, als deutlich weniger Schnee lag, da mussten die nicht nur 10-mal 1000 Meter laufen, sondern die mussten, du kennst das Wahrzeichen Kassels, die Kaskaden hoch. Und zwar von hier, vom Trainingsgelände, erstmal zum Bergpark laufen und dann die Kaskaden hoch. Das ging diesmal nicht, hat René gesagt, weil es geschneit hat.
Richtig, deshalb... Eigentlich habe ich keinen Bock mehr auf den Schnee, es reicht jetzt auch damit, aber da war es zumindest mal gut für uns, dass wir nicht da hochlaufen mussten. Natürlich habe ich mit den Jungs drüber gesprochen, was anstrengender für sie gewesen ist und es haben wirklich alle gesagt, dass der Herkules dann nochmal eine Nummer für sich ist. Von daher bin ich da jetzt nicht traurig, dass es jetzt diesen Winter nicht geklappt hat damit.
Ja, und jetzt am Wochenende startet die Saison. Ich ahne mal, dass René das euch unter der Woche nicht antun wird zwischen zwei Spielen. So, zweite Frage von Sören war, ob er dich mit irgendwas belogen hat, also was Kassel angeht, was den KSV angeht, also alles, was er dir über den Verein erzählt hat, ob das so stimmt.
Also ich kenne ja jetzt Sören noch ein bisschen länger. Ich weiß, dass es eine ehrliche Socke ist. Mhm. Von daher wusste ich, auf was ich mich einlasse. Deshalb Sören, nein. Du hast nicht zu viel versprochen, nicht zu wenig versprochen. Bislang ist alles eingetreten, was du gesagt hast. Das Einzige ist, dass es hier schweinekalt ist und dass man die Heizung vielleicht mal hätte anstellen
ja,
können.
Ja, das stimmt, ja. Genau, wobei Sören kann sich auch noch erinnern, es war im Dezember, glaube ich, als Sören hier war, war es auch schon relativ frisch, genau, Christian nickt, ja. Und die dritte Frage war, ach so, ja, wer sind deine Vorbilder neben Sören selbst?
Tatsächlicherweise positionsbedingt war es natürlich früher Paolo Maldini, einfach ein unglaublich guter Verteidiger war, den ich sehr, sehr geschätzt habe. Und dann in meiner Jugend war das dann natürlich vielleicht nicht meine Position, aber von der Einstellung, von dem Willen, von der Leidenschaft, dass er jetzt immer noch Fußball spielt, Cristiano Ronaldo, ist natürlich einfach, sucht seinesgleichen. Ich glaube, wenn man jetzt auch seine Bilder sieht, mit, ich glaube, 41 ist er jetzt. Also wenn ich mit 41 noch so aussehe und so fit bin und mich so bewegen kann, dann Chapeau. Von daher ist auf jeden Fall einer, auf den man von dem man sich sehr, sehr viel abschauen kann.
Und von denen, mit denen du zusammen gespielt hast, gibt es da jemanden, wo du sagst, Mensch, komm, der sticht so ein bisschen hervor aufgrund seiner fußballerischen Qualitäten oder vielleicht auch durch sein Auftreten, durch seinen Charakter, seine Persönlichkeit?
Oh, fällt mir jetzt nicht unbedingt einer ein, aber wie gesagt, ich habe mit ihm zusammen das Restaurant gemacht. Wir haben uns damals in Regensburg kennengelernt, der Alexander Meyer. Wir haben uns direkt von Sekunde eins blind verstanden. Das war wie so ein Bruder, den ich nie hatte. Und es war schon beeindruckend, wie er damals sich vorbereitet hat, nachbereitet hat, zusätzlich zum Physiotherapeuten gegangen ist, was er wirklich investiert hat. Menschlich einfach ein ganz, ganz feiner Typ. Und dann sieht man natürlich, dass man früher oder später dann vielleicht dann auch damit belohnt werden kann, weil sein Weg, den er dann natürlich gemacht hat, von der zweiten Liga bis zu Borussia Dortmund und dann auch Champions League dann auch zu spielen, ist sensationell. Und da freue ich mich sehr, sehr, sehr für ihn. Und was ihn noch mehr ausmacht, ist, dass er sich trotz dieses Wechsels und wo er dann, sag ich mal, jetzt auch sich befindet, 0,0 verändert hat, sondern immer gleich geblieben ist. Von daher, ja, ist es einfach einer meiner besten Freunde, auf den ich immer setzen kann, immer vertrauen kann. Und von daher, ja, ist der mir jetzt auf jeden Fall eingefallen.
Super, ich gebe dir noch einen weiteren mit auf den Weg. Der glaubt nämlich auch, dass er ein Vorbild sein könnte für dich. Mit dem hast du in Dresden zusammen gespielt und er spielt jetzt immer noch für Dynamo Dresden. Und ich denke mal, du wirst ihn wahrscheinlich sofort erkennen.
Tim Knipping, ich freue mich sehr, gehört und gelesen zu haben, dass du in deiner Heimat die Chance bekommst, nochmal zu zeigen, was der alte, geschundene Schweinekörper alles noch so kann. Ja, ich drücke dir dafür auf alle Fälle die Daumen hier aus Dresden. Das weißt du, lustige Geschichten gab es viele, aber so die prägende Szene, also klar, wir haben das Meppen-Spiel noch mal vor Augen. Du weißt selber, wie die beiden Jahre waren. Das war noch prägend. Ja, und dann alle weiteren Spiele, das war so okay. Da hat man viel mitgenommen, viel gelernt. Ich habe es gemocht, auch mit dir zu spielen, weil du warst auch noch ein Spieler mit Ecken und Kanten. Da konnte man auch mal anecken und mal aneinander geraten. Das hat mir immer gut gefallen. Und auch als Gegenspieler habe ich dich eher verflucht als gemocht. Aber genau das hat es ausgezeichnet. Jetzt wünsche ich dir nur das Beste. Guck, dass du deinen Körper noch etwas in den Griff bekommst, dass du helfen kannst. Und dann, glaub mir, ist es ein Privileg, zu Hause bei dem Verein noch mal irgendwie mithelfen zu können, dass es dort vorwärts geht. Dafür drücke ich dir die Daumen. Ganz liebe Grüße aus Dresden. Dein ewiges Vorbild, Kutsche.
Ja, hast du sofort erkannt, wer war's?
Ja, Stefan Kutschke natürlich.
Stefan Kutschke, genau. Und tolle Parallelität, der hat es am Ende ja dann erzählt. Er selber ist seit 22 jetzt zurück bei Dynamo Dresden. Du warst ja von 20 bis 23 bei Dynamo. Und er sagt, hey, das ist ein Privileg. Am Ende seiner Karriere, du hast jetzt noch ein paar Jahre, aber so langsam Herbst deiner Karriere bist du ja auch, dann nochmal in der Heimat spielen zu können. Empfindest du es auch so?
Ja, definitiv. Also natürlich, wie gesagt, hat er jetzt den Weg auch zurückgegangen zu seinem Heimatverein. Mhm. Ist er natürlich auch sehr, sehr beliebt, weil er dort geboren ist, weil er natürlich ja, den Verein so nach außen spiegelt wie halt niemand anderer wahrscheinlich dort. Und das wissen die Fans natürlich. Und das war natürlich auch eine Sache, warum ich mich hierfür entschieden habe. Ich bin hier geboren, ich bin hier immer natürlich mit dem Verein verbunden gewesen. Natürlich war der Verein leider nicht dort, wo er vielleicht hingehört. Aber jetzt hat sich einfach die Möglichkeit ergeben, dass ich natürlich zurück bzw. nach Hause kommen konnte. Und jetzt möchte ich einfach auch meinen Teil dazu beitragen, auf dem Platz, neben dem Platz, den KSV auch wieder vielleicht dorthin zu bringen, wo sich das auch viele auch wünschen.
Mhm. Stefan Kutschka hat ein Spiel angesprochen, was euch geprägt hat, was er gesagt hat, das ist das Spiel gegen Meppen, das erwähnt er. Müssen wir kurz erklären, es geht um den vorletzten Spieltag der Saison 21-22. Ihr reist als Tabellendritter ins Emsland nach Meppen, führt lange 1-0 dort, verliert das Spiel aber am Ende 1-4 und vergeigt in Anführungszeichen damit den möglichen Aufstiegsplatz, werdet am Ende dann nur Sechster. Du warst damals Kapitän bei Dynamo. Ist das so ein Spiel, was einem in Erinnerung bleibt? Weil gerade bei solchen Traditionsvereinen wird sehr emotional reagiert natürlich, im positiven wie im negativen Sinn. Es wird sicherlich gejubelt, gefeiert wie sonst nirgendwo anders bei solchen Traditionsvereinen. Es wird aber auch deutlich lauter natürlich gelitten, wenn mal was schief geht.
Das ist vielleicht mit dem Relegationsspiel gegen Kaiserslautern das bitterste Spiel meiner Karriere, muss ich so offen und ehrlich gestehen, wo ich auch natürlich ungerne dran zurückdenke. Du hast es angesprochen, wir haben in der Saison in der Hinserie keine gute Hinserie gespielt, waren glaube nur Zehnter, waren eigentlich schon abgeschrieben, dass wir mit dem Aufstieg nichts zu tun hatten. Ich möchte jetzt nicht falsch sagen, ich glaube Elversberg ist in dem Jahr absolut durchmarschiert als Tabellenführer, genau.
Aus das der war Regionalliga das, ja. Dann immer weiter nach oben.
Genau, die sind da durchmarschiert. Von daher war eigentlich in der Winterpause der Abstieg, sage ich mal, schon abgehakt. Und dann haben wir einfach eine unglaublich unfassbar gute Rückserie gespielt, wo wir fast jedes Spiel dann auch gewonnen haben. Und wir haben uns bis zu dem Meppen-Spiel, haben wir uns die Ausgangslage erkämpft. Das war das letzte Montagsspiel tatsächlich der dritten Liga. Aha. Und alle anderen vorher hatten gepatzt. Das heißt, uns hätte ein Sieg oder ein Unentschieden gereicht, um dann am letzten Spieltag zu Hause gegen Oldenburg, die auch schon abgestiegen waren, genauso wie Meppen, die schon abgestiegen waren, zu Hause den Aufstieg klar zu machen. Ja, und dann hast du es angesprochen, dann führst du zur Halbzeit 1-0, hast an sich alles im Griff. Und dann wollte das aber der Fußballgott irgendwie nicht, weil dann sind wir wieder bei so einem Punkt, wo alles gegen eingelaufen ist. Wir haben dann souverän eigentlich 1-0 geführt. Dann hatte unser Linksverteidiger Park, der hatte eine gelbe Karte und der wurde dann gefoult. Ist dabei bei dem Foul ist er ins Aus quasi gerutscht oder gerollt. Und unser Trainer hat dann quasi zu ihm gesagt, geh wieder oder roll dich wieder ins Feld. Und dann hat er sich wieder ins Feld gerollt.
Okay, ja,
das ist im Fußball verboten. Dafür hat der Junge dann die gelbe Karte bekommen. Das war seine zweite Karte. Das war dann die gelb-rote Karte. Und aus diesem Freistoß heraus von der Mittellinie bekommen wir das 1-1. Bekommen wir aus diesem Freistoß wirklich das 1-1. Und dann hat man gesehen, was der Kopf macht. Danach ging dann einfach gar nichts mehr. Meppen hat uns dann in den letzten 20 Minuten überrollt. Und dann haben wir das Spiel dort 4-1 verloren. Und von daher, ja, das ist eine, ja, der oder die wahrscheinlich ja schlimmste oder sage ich mal Niederlage, die ich dann auch eingestehen musste, weil du dann einfach in der Kabine dann auch saßt und du wusstest, du hast in diesem Moment hast du den Aufstieg und die ganze Saison eigentlich verkackt.
Du hast in diesen 3 Jahren alles erlebt, was man in einem Traditionsteam erleben kann. Du bist einmal nicht aufgestiegen, du bist einmal aufgestiegen und du bist wieder abgestiegen. Also ja, das ist die ganze Brutalität in beide Richtungen, ne? Was man erleben kann in einem Traditionsverein.
Ja, ich sag mal so, und das versuche ich auch den jungen Spielern und jetzt auch hier auch einfach mitzugeben. Ich glaube, dass ich schon auch ein bisschen was nachweisen kann, dass ich eigentlich, es gibt, glaube ich, nichts, was ich im Fußball nicht erlebt habe. Wie gesagt, ich bin abgestiegen, ich bin, du hast ja gesagt, aufgestiegen direkt im ersten Jahr. Knapp gescheitert, was dann fast noch mehr wehgetan hat. Ich habe die ein oder andere Verletzung mitnehmen müssen, mich zurückkämpfen müssen. Von daher kenne ich eigentlich alles, was man im Fußball erleben kann. Auch, dass man einfach mal aussortiert wird, dass obwohl man eigentlich erst geholt wird, dass man ja dann gesagt wird, okay, du kannst jetzt hier deine Koffer packen oder man lässt dich halt dann um den Platz herumlaufen und lässt dich halt nicht mehr mittrainieren. Von daher kann ich da vieles dann auch den jungen Spielern auch mitgeben und das versuche ich dann natürlich denen auch dahingehend dann zu sagen, dass es natürlich schon auch ein Privileg ist und dass man auch wirklich jeden Tag dankbar sein kann, wirklich auf dem grünen Rasen stehen zu können.
Ein weiterer Mitspieler aus deiner Dresdner Zeit damals, mit dem spielst du jetzt wieder hier zusammen, das ist Yannick Stark, das ist aber Gott sei Dank ein Mitspieler aus der Dresdner Zeit, mit dem du eben Positives erlebt hast. Ihr seid zusammen aufgestiegen und Yannick erinnert sich natürlich auch an eure gemeinsame Zeit und an dich als Person.
Ja, wir haben 2 Jahre zusammen in Dresden gespielt, sind auch zusammen aufgestiegen, was natürlich sehr verbindet. Und gegeneinander müssten wir auch in den ersten Anfangskarrierejahren, wo er jetzt in Regensburg, Sandhausen war, haben wir uns bestimmt auch öfter mal, haben sich die Wege öfter mal gekreuzt auf dem Platz, bestimmt mit Darmstadt. Genau, kenne ihn ganz gut, den Knipser.
Ja, und an was erinnerst du dich früher? Also was ist das so für ein Typ?
Ja, guter Typ, lässt alles auf dem Platz. Man kann sich auf ihn verlassen, man fightet gern mit jemandem an der Seite. Kopfballstark, also ich erwarte auch einige Kopfballtore von ihm jetzt in der Rückrunde. Und genau, ist, glaube ich, ein guter Fang gelungen.
Ja, also er erwartet einige Kopfballtore. Ich habe nochmal nachgeschaut, du hast bei deinen 86 Zweitligaspielen 7 Tore erzielt, wenn die Statistik stimmt. Und in der dritten Liga auch immerhin 2 Tore. Also können wir uns auf ein paar Kopfballtore nach Standardsituation, können wir uns freuen?
Ja, ich hoffe es. Sören hat mir auch damals schon gesagt, ich kenne ihn natürlich auch sehr, sehr gut mit Adrian, dass wir natürlich einen überragenden Standardschützen haben. Und er hat natürlich gesagt, wenn ich hierher komme, mache ich mindestens 5 Kopfballtore, hat er mir jedes Mal erzählt. Hm. Natürlich den Druck ganz schön hochgesetzt. Nee, natürlich ist mein Hauptaugenmerk darauf, sage ich mal, zu schauen, dass wir hinten die Null halten und dass wir kompakt stehen. Mhm. Aber mein Anspruch ist natürlich dann auch, vorne das ein oder andere Tor dann zu machen.
Dann lass uns jetzt mal ganz konkret auf den Restrückrundenstart hier beim KSV schauen. Also, ihr geht als Tabellenzehnter in diese Restrückrunde. Man könnte jetzt sagen, okay, nach oben wird es ein weiter Weg, 13 Punkte bis zum Tabellenführer. Wir haben zwar die mega geile Restrückrunde der vergangenen Saison noch im Kopf, das wird aber wahrscheinlich ein bisschen schwer. Es macht schon Sinn, erstmal nach unten zu schauen nochmal, weil man immer darauf achten muss, was aus der dritten Liga runterkommt. Aktuell Ulm stark abstiegsgefährdet auf einem Abstiegsplatz. Dein Ex-Club Saarbrücken ist auch irgendwie so ein bisschen, verliert die Nerven so ein bisschen da oben. Also die sind auch abstiegsgefährdet zumindest, wenn auch noch nicht auf einem Abstiegsplatz. Sollten beide runterkommen, gäbe es 5 Absteiger in der Regionalliga Südwesten, dann wären es nur 2 Punkte auf den 5. letzten Platz. Ja, also wo schaust du hin, nach oben oder nach unten erstmal aktuell in der Tabelle?
Definitiv erstmal nach unten. Mhm. Also klar ist der Anspruch immer, dass man nach oben schauen sollte und sich nach oben richten sollte, aber ich glaube, brauchen wir jetzt auch nicht drüber sprechen. Ich glaube, es sind noch 14 Spiele. Ich glaube, weil schon in der Hinserie wurden, glaube ich, von der...
Es macht Sinn, weil so viel, ja, es sind immer 14, weil letztes Jahr waren es ja auch 10 Siege aus 14 Spielen.
Genau, also ist auch jetzt keine komplette Restrückrunde mehr. Und 13 Punkte ist natürlich auch ein Brett und man darf auch nicht vergessen, da sind auch noch ein paar Mannschaften mehr, die auch da noch oben mitspielen wollen. Von daher sollte man erstmal schauen, dass man den Abstand nach unten vergrößert, dass man da einfach, eine ruhige und sorgenfreie Rückrunde spielt und dass man dann einfach jetzt auch die Rückrunde dafür nutzt, dann auch was aufzubauen. Und wenn man dann wirklich auch wieder eine gute Rückrunde spielen sollte und ein paar Punkte holt, dann kann man natürlich am Ende sehen, was dann auch noch möglich ist. Aber erstmal sollte man da, glaube ich, auch bodenständig bleiben und schauen, woher man auch gekommen ist. Und von daher erstmal eine sorgenfreie Restrückrunde spielen.
Ja, finde ich absolut, sehe ich auch so. Ihr könnt aber trotzdem noch was gewinnen. Und zwar den Hessenpokal. Da geht es übernächste Woche dann eben auch mit los, am kommenden Mittwoch in Rödermark beim Verbandsligisten in Oberroden. Ich erwähne den Hessenpokal deswegen, wir haben es vorhin schon mal angesprochen, der Hessenpokal spielt auch in deiner KSV-Vergangenheit eine Rolle, denn du hast geschafft, du hast zwar nur 2 Jahre hier beim KSV gespielt, aber in beiden Jahren ins Finale einzuziehen beim Hessenpokal. Leider beide Male verloren, im ersten Jahr gegen wen? Als du noch als A-Jugendlicher in die erste Mannschaft reingeschnuppert hast und im Folgejahr dann gegen Offenbach das Finale verloren, 2012. Der KSV hat auch noch selbst eine Rechnung offen mit dem Hessenpokal, und zwar aus dem Finale der vergangenen Saison, sind wir wieder beim Stichwort Wehen, als der KSV dieses Finale in Frankfurt sehr, sehr unglücklich verloren hat. Ich weiß nicht, ob du den Finaltag der Amateure damals verfolgen konntest. Für mich eines der stärksten Spiele überhaupt in der gesamten Restrückrunde, und die war schon stark beim KSV. Ich glaube, Wehen weiß bis heute nicht, wie sie das Spiel gewinnen konnten, das Finale. Da hat also der KSV noch eine Rechnung offen, und du ja vielleicht auch mit den 2 Finalniederlagen. Also ist das so ein Ziel? Wir hören das auch immer bei René jetzt raus, wenn er auf diese Restrückrunde schaut. Das Stichwort Hessenpokal taucht immer wieder auf. Ist es in der Kabine auch so? Spürst du das jetzt schon, dass die Mannschaft sagt, vor allem die, die letztes Jahr mal dabei waren, hey komm, dieses Jahr holen wir uns das Ding?
Ja klar, natürlich spricht man auch über den Hessenpokal. Ich glaube, Fokus natürlich erstmal auf die Liga und jetzt auf den Start gegen FSV Frankfurt. Nichtsdestotrotz kann man natürlich im Pokal, ist der schnellste Weg, dann auch irgendwie was zu erreichen. Mhm. Du hast angesprochen, ich habe ihn damals verloren. Nichtsdestotrotz durfte ich auch mit Hessen-Kassel im DFB-Pokal dann trotzdem spielen. Mhm. Damals gegen Fortuna Düsseldorf, wo das Stadion auch voll ist. Und das ist natürlich dann auch einfach ein Anreiz. Erstens hast du einfach die Möglichkeit, etwas zu gewinnen. Der Hessen-Pokal, der wird dann auch immer in deiner Vita dann auch stehen. Ich glaube, das ist Ansporn genug für jeden einzelnen Spieler. Und darüber hinaus hast du natürlich einfach die Möglichkeit, dir auch ein richtig geiles DFB-Pokalspiel zu erarbeiten. Leider wurde es jetzt letztes Jahr verloren, und Wiesbaden hat natürlich dann noch das Los Bayern München gezogen. Aber man sieht, was dahingehend auch möglich ist. Und vor allen Dingen ist es natürlich dann, oder sind es dann auch nochmal Einnahmen, die der Verein dann einfach auch gebrauchen kann, um dann auch für die nächste Saison einfach was aufbauen zu können.
Schauen wir auf deine konkrete Rolle jetzt. Wie siehst du die? Du bist ja nicht hierher gekommen, um irgendwie auf der Bank zu sitzen. Du hast aber ja wahrscheinlich auch mitbekommen, dass deine beiden Rivalen, Konkurrenten, Teamkollegen auf der Innenverteidigerposition eine durchaus gute Hinrunde gespielt haben. Maurice Springfeld und Freddy Brill. Ja, wie siehst du deine Rolle jetzt innerhalb der Mannschaft?
Ja, du hast angesprochen, dass ich glaube, jeder Sportler, Fußballer möchte einfach spielen. Genauso ist natürlich auch mein Anspruch. Ich bin nicht hierher gekommen, um mich auf die Bank zu setzen, die Füße hochzulegen und irgendwie meine Karriere ausklingen zu lassen. Das habe ich auch von Anfang an hier gesagt. Ich bin schon dann auch Profi und möchte dann einfach hier auch noch ein bisschen was erreichen. Und deshalb ist mein Anspruch, einfach auch spielen zu wollen. Letztendlich ist natürlich die Entscheidung dann auch vom Trainer. Erstmal muss ich natürlich auch Leistung bringen übers Training, über Testspiele. Und wenn ich dann auch spielen sollte, natürlich dann auch in der Saison. Die anderen beiden Jungs sind auch super. Die haben eine gute Hinrunde gespielt. Die haben den Vorteil, dass sie natürlich auch, sage ich mal, einfach im Soll sind. Die haben viele Spiele dann auch gemacht. Aber der Trainer hat es gesagt, Konkurrenzkampf belebt immer das Geschäft. Und es sind einfach 2 feine Typen. Mhm. Und am Ende wird man dann sehen, wer spielt. Ob es dann auch eine Dreierkette ist, eine Viererkette, muss man dann einfach auch sehen. Aber ich freue mich auf jeden Fall auf die Rückrunde. Und wir schauen dann einfach mal.
Ja, und ich würde sagen, wir hören einfach mal einen der beiden, Maurice Springfeld. Und ich habe ihn gefragt, ob er denn deinen Atem schon so ein bisschen spürt, ja, im Konkurrenzkampf.
Ja, bisher haben wir die Vorbereitung, also ich glaube, da spielt jeder so ein bisschen oder kriegt jeder seinen Spielanteil. Der Trainer hat es gut aufgeteilt bisher, also bisher spüre ich jetzt noch nicht so viel Druck.
Hast du ihn weggegrätscht schon?
Nee, das nicht.
Was ist dein Eindruck so von ihm, von Tim als Typ so in den ersten Wochen jetzt?
Ja, so wie du gesagt hast, erfahrener Spieler, den wir jetzt dazu gewonnen haben. Ich glaube, der kennt sich ganz gut auch in Kassel aus. Ich glaube, dass er uns dann dadurch auch weiterhelfen könnte.
Also ich bin gespannt, wer beginnt dann am Samstag beim FSV. Was sagt dein Gefühl? Stehst du in der Startelf?
Boah, was sagt mein Gefühl? Ich hoffe es natürlich. Mhm. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Aber letztendlich ist die Entscheidung vom Trainer. Jetzt beim letzten Testspiel durfte natürlich auf dem Platz stehen. Aber letztendlich ist die Entscheidung vom Trainer. Und wichtig ist, dass wir einfach einen guten Start am Samstag dann haben.
Wir haben eben schon einen Mitspieler gehört, mit dem du früher mal zusammengespielt hast, Yannick Stark. dürfte der einzige sein. Es gibt aber einen deiner jetzigen Mannschaftskollegen, gegen den du mal gespielt hast. Du nickst schon. Ja, weißt du, wen ich meine? Ja?
Serci.
Ja, Serci. Und der hat sogar ein Tor geschossen in einem Spiel, als er gegen dich gespielt hat. Und ihr seid natürlich da irgendwie Mann gegen Mann aufeinander getroffen. Du als Innenverteidiger, eher als, ich weiß nicht, ob er damals Stürmer gespielt hat oder offensives Mittelfeld. Ja, hat Stürmer gespielt. Bei Türkgücü München damals, genau. Und Serci erinnert sich natürlich auch an das.
Richtig, ja.
Mit welchem Verein?
Mit Türkgücü München. Er kam vor, muss ich lügen, 2 Wochen auf mich zu. Und hat gesagt, weißt du noch, Serci, als du gegen uns gespielt hast, hast du so ein Eiertor gemacht. Oh, ja. Und dann ist mir so ein bisschen ein paar Sehnen in den Kopf gekommen. Ja.
War ein harter Hund als Gegenspieler?
Ja, schon. War relativ ehrgeizig auf dem Platz, hat viel rumgeschrien, aber natürlich alles im positiven Sinne. Ja. Aber war ein unangenehmer Gegner auf jeden Fall.
Aber du hast dich gewehrt.
Ich habe mich gewehrt und habe natürlich ein Tor gemacht. Ja.
Danke dir.
Bitte.
Also der läuft ja wahrscheinlich immer mal wieder in der Karriere natürlich ein Gegenspieler über den Weg oder dann auch ein Mitspieler, der früher mal ein Tor gegen dich geschossen hat. Bist du da nachtragend oder?
Nee, überhaupt nicht. Erstmal, Serci ist natürlich ein überragender Fußballer, der jetzt auch leider eine schwere Verletzung hatte, die ich auch schon in meiner Karriere hatte. Von daher, er ist auf einem sehr, sehr guten Weg. Wir alle hoffen, dass er natürlich jetzt schnellstmöglich dann auch zurückkommt, weil er einfach ein absoluter Unterschiedsspieler ist, der uns natürlich nochmal extrem weiterhelfen kann. Von daher, aber er ist auf einem sehr, sehr guten Weg, da freue ich mich auf jeden Fall und da werde ich natürlich auch ein bisschen in den Arsch treten, dass er da noch hochkommt. Ja, und zu einem Spiel werde ich auch nicht vergessen, weil das war, glaube ich, das kälteste Spiel in meiner Karriere.
Okay.
Ich glaube, das war Montagabend, haben wir wirklich in München gespielt, bei gefühlt, ich glaube, minus 15, minus 20 Grad. Das im Grünwalder Stadion auch wieder, also irgendwie nur in dem Stadion. Und der Platz war gefroren, also an sich hätte sie das halt gar nicht irgendwie anpfeifen dürfen und er hat dann wirklich so, ja, so gefühlt halb im Boden getreten und den Ball dann halb so über mein Knie geschossen aus, glaube ich, 20 Metern, wie gesagt, an das Tor kann ich mich auch erinnern und ich habe zu ihm natürlich letztens gesagt, ja, du hast die Schlacht vielleicht dann gewonnen, aber darf man natürlich heutzutage jetzt auch nicht sagen, das Wort, aber wir haben den Krieg dann am Ende gewonnen, weil wir einfach die Meisterschaft dann auch geholt haben und aufgestiegen sind. Von daher habe ich gesagt, das Tor gönne ich dir natürlich von Herzen.
Ja.
Das kannst du gerne beibehalten. Yannick und ich haben dann den Aufstieg dann mitgenommen. Das ist uns dann lieber gewesen.
Ich finde super, dass du eben gesagt hast, du sprichst ihm auch zu, dass er das durchstehen soll, dass er das Comeback nochmal angehen soll. Er kämpft jetzt auch schon wirklich seit Monaten, muss man sagen. Er will unbedingt, ja. Drücken ihm natürlich die Daumen, dass das geht. Du hast jetzt schon ein paar Mal angesprochen, du hattest auch mit sehr, sehr schweren Verletzungen leider zu kämpfen in deiner Karriere. Bist aber irgendwie immer wieder aufgestanden. Schwere Knieverletzungen dabei gewesen, Bandscheibenvorfälle, Innenbandverletzungen. Die allerschwerste Verletzung war 2018 in einem Spiel in der Nachspielzeit, als du dir den Unterschenkelknochen gebrochen hast. Das ist eine katastrophale Verletzung. Es drohte damals sogar die Amputation deines Beines. Du bist sehr offen damit umgegangen, deswegen glaube ich, können wir auch jetzt noch darüber sprechen. Es gibt auch brutale Fotos, muss man sagen, die du auch zum Teil ja veröffentlicht hast. Ich glaube, du hast selbst auch noch immer noch Fotos davon auf deinem Handy. Wenn du an diese Zeit zurückdenkst, was geht dir da durch den Kopf?
War definitiv brutal. War aber auch eine der wahrscheinlich lehrreichsten Zeiten in meinem Leben. Nicht nur auf, sondern dann natürlich auch neben dem Platz, wo ich auch sehr, sehr viel dann auch am Ende mitnehmen konnte. Also es ist schon was sehr, sehr Spezielles gewesen.
Beim SV Sandhausen damals passiert, bist dann im Krankenhaus gewesen, in Ludwigshafen, glaube ich dann. Ne?
Genau, also wir haben, du hast gesagt, das war vorletzter Spieltag. Bei uns ging es um den Klassenerhalt. Ich hatte die ganze Zeit schon Schmerzen, habe dann aber gesagt, okay, komm, ich nehme noch Schmerztabletten, weil es einfach noch um alles geht, bis wir wirklich dann auch den Klassenerhalt geschafft haben. Und dann war das der vorletzte Spieltag. Wir lagen, glaube ich, 2-0 hinten gegen Nürnberg, die dann auch an dem Spieltag dann aufgestiegen sind in unserem Stadion. Und zwar gefühlt die letzte Aktion. Ich wollte nochmal nach vorne mit, wollte unbedingt nochmal ein Tor machen. Bin dann zum Kopfball hochgesprungen und in dem Moment habe ich gedacht, dass mir wirklich, so habe ich das erzählt, als ich dann mit einem Helikopter ins Krankenhaus eingeliefert wurde, haben die mich gefragt, was passiert. Da habe ich gedacht, ja, mir hat jemand von hinten das Schienbein durchgetreten. Und als ich mir dann die Tage dann das Video angeschaut habe, habe ich gesehen, dass um mich herum gar kein Spieler war, sondern dass ich mir beim Abspringen dann das Schienbein gebrochen hatte. Ja, und dann war ich, wie gesagt, in der Klinik, dann haben die mich operiert, haben mir einen Nagel in den Schienbein eingesetzt und eigentlich dachte ich, dass dann erstmal alles gut verlaufen ist, dass ich die OP überstanden habe, dass natürlich dann jetzt bergauf geht, dass man nach vorne blicken kann. Ja, und dann ist am nächsten Tag, am nächsten Morgen ist dann das passiert, wo ich natürlich heute noch dran denke, wo ich dann einfach Komplikationen bekommen habe. Compartment-Syndrom heißt das, wo dann einfach ja zu viel Druck in meinem Unterschenkel entstanden ist. In dem Moment wusste ich natürlich nicht, wie mir geschieht. Ich werde diese Stunden, Minuten werde ich niemals vergessen, weil ich habe so nach Hilfe geschrien. Ich habe gefühlt die Krankenschwestern beleidigt, weil ich gesagt habe, ihr müsst mir hier irgendwie helfen, ich halte das hier nicht mehr aus. Die haben gesagt, die können mir halt nichts mehr geben.
Du bist mal zitiert worden in der Zeitung, ich habe vor Schmerzen die Station zusammengeschrien, hast du
genau
gesagt.
Genau, ja, ich werde das nicht vergessen. Ich habe mich bei meinen, hatte natürlich noch jemanden, der im Zimmer lag, habe mich bei ihm entschuldigt, habe gesagt, tut mir leid, ich halte das nicht aus, ich weiß hier nicht, was passiert. War gefühlt davor, sag ich mal, aus dem Bett dann auch zu kriechen irgendwie, weil ist dann auch keiner der Krankenschwestern mehr gekommen, weil sie irgendwie nichts mehr machen konnten. Und als dann die Visite oder die Ärzte dann kamen und sich das Bein angeschaut haben, haben die auch nur gesagt, direkt runter, Not-OP. Und dann werde ich die letzten Sekunden werde ich auch nicht mehr vergessen. Da habe ich dann am ganzen Körper gezittert, habe mit den Zähnen so geklappert und wusste dann gar nicht mehr, wie mir passiert. Die haben mir dann nur eine Beruhigungsspritze dann gegeben und dann quasi die Narkose. Und dann bin ich aufgewacht und dann war, wie gesagt, mein Bein dann aufgespalten.
So. 4 OPs dann, glaube ich, am Ende, die es gebraucht hat?
Insgesamt 8. Also
8?
6 waren es im Krankenhaus und 2 dann nochmal anschließend, weil dann nochmal auch Schrauben und so weiter entfernt werden mussten.
Das ist 2018 gewesen. Ja klar, da wirst du dir Gedanken gemacht haben, ne? Ob es jetzt, also nicht sofort, da wird der Fußball jetzt nicht die elementarste Rolle gespielt haben, aber dann irgendwann, doch sehr früh schon wieder der Fußball.
Ja, also okay. Ich war fast 4 Wochen lag ich im Krankenhaus. Da hat man natürlich sehr, sehr viel Zeit. Ich konnte mich natürlich auch nicht bewegen, weil ich nur ans Bett gefesselt dann auch war. Natürlich gehen in den ersten Stunden, ersten Tagen gehen einem zig Dinge durch den Kopf, ob man wieder Fußball spielen kann, wieso einem das passiert, warum einen selbst und so weiter. Da hat man sich natürlich die Fragen dann gestellt. Ich hatte dann aber ja einen Physiotherapeuten meines Vertrauens, mit dem ich immer alles zusammen gemacht habe, Mario Keul, an der Stelle nochmal vielen Dank. Der hat es auch immer wieder geschafft, mich irgendwie auf die Beine dann auch zu bringen. Mit dem war ich sehr, sehr viel im Kontakt. Der hat mir auch sehr viel aufbauende Worte dann auch gegeben. Und der erste Tag war echt brutal, wo man eigentlich ja einfach down war, wo man kaputt war, wo man gesagt hat, ja, man hat keinen Bock mehr. Und dann aber am zweiten Tag habe ich gesagt, das kann es nicht sein, das kann es nicht gewesen sein. Und da habe ich dann den Schalter dann, gedrückt und habe dann gesagt, okay, jetzt beweist du es allen und du beweist es vor allen Dingen dir selbst, dass du zurückkommen kannst und dass dieser Rückschlag, den du jetzt dann auch eingesteckt hast, dich einfach noch stärker machen kann. Und ich glaube, dass einfach sehr, sehr viel im Kopf einfach auch stattfindet und sehr, sehr viel ausmachen kann. Und ich glaube, diesen Moment werde ich auch nicht vergessen. Und das war, glaube ich, auch ein großer Punkt dafür, dass ich dann auch nach dieser Verletzung dann ja auch relativ schnell zurückkommen konnte.
Respekt, also ich habe in meinem Leben auch tatsächlich einmal einen offenen Schienbeinbruch sehen müssen. Ich habe meine Jugendmannschaft betreut, meines Sohnes, und da ist ein Mannschaftskollege meines Sohnes, der ist an dem Tag mal ins Tor gegangen, es war eigentlich ein Feldspieler, weil wir keinen Torhüter hatten, und der rasselt mit einem Gegenspieler zusammen und hatte auch tatsächlich dann diesen offenen Schienbeinbruch, so ziemlich das Schlimmste, was man von außen ehrlicherweise auch sehen muss, also weil sehen will das eigentlich niemand. Also Respekt, Tim, dass du das wieder geschafft hast, diesen Willen da, diesen Unbändigen hattest, wie du schon gesagt hast, auch relativ früh schon wieder eigentlich an Fußball denken konntest, wird dir ja geholfen haben. In dem Moment sind natürlich Freunde ganz, ganz wichtig, ja, also die Familie und Freunde, die einem zusprechen, die bei einem stehen, die einem vielleicht auch wieder helfen, dann wieder buchstäblich auf die Beine zu kommen. Du hast einen deiner engsten Kumpels und besten Freunde jetzt schon ein paar Mal angesprochen, mit dem du dann zwar in Regensburg erst zusammengespielt hast, aber das ist dann gar nicht so weit weg von dieser schweren Verletzung. Alexander Meyer, der heutige zweite Torhüter vom BVB. Und den hören wir natürlich jetzt auch. Also einer der besten Kumpels von Tim, Alexander Meyer.
Hallo Tim, mein alter Mannschaftskollege, Freund und Geschäftspartner. Ich wünsche dir jetzt einen guten Start beim KSV Hessen-Kassel. Wie du immer gesagt hast oder wie wir damals in der Kabine schon gesungen haben, Hessen-Kassel wird nie untergehen. Da bist du doch. Ich drücke euch die Daumen, dir und dem Verein, dass alles sportlich so läuft, wie ihr euch das erhofft. Und ja, erzähl doch mal, wie es damals war, als wir die glorreiche Idee hatten, kurz vor Corona ein Café in Regensburg zu eröffnen und mit welchen Sachen wir uns dort rumgeschlagen haben, wie es war, nicht nur Fußball zu spielen, sondern auch Unternehmer zu sein und mit anzupacken in der Gastronomie. Die Zeit werde ich natürlich nie vergessen und die hat uns natürlich auch geprägt. Deshalb kannst du da ordentlich was erzählen, das wird unterhaltsam und ja, bis dahin wünsche ich dir alles Gute, alles Liebe, bleib gesund, mein Stehaufmännchen und dann sehen wir uns bald. Liebe Grüße.
Ja, liebe Grüße zurück und an der Stelle tausend Dank an Sören Gonter. Das ist natürlich der, der uns diese ganzen Kontakte vermittelt hat. Ich habe es schon gesagt, Sören rettet zwar Dresden jetzt gerade, aber ist gedanklich natürlich immer auch noch beim KSV. Ja, die Frage von Alexander May. So, wir haben sie so ein bisschen schon beantwortet damals, aber nimm uns nochmal mit. Wie kamst du der Idee? Weil du hast in Anführungszeichen ja auch nur ein Jahr in Regensburg gespielt. Also warum dann die Idee ausgerechnet dort mit Alexander May das Café zu eröffnen?
Ja, ich hatte oder habe ja, wie gesagt, in der Nähe von Sandhausen schon ein italienisches Restaurant gehabt und dann war es so, dass Alex und ich einfach zusammen in dem Jahr dann nach Regensburg gewechselt sind und dort auch im Hotel dann die ersten Tage verbracht haben. Wir hatten Zimmer und wir haben uns einfach, ich habe es ja schon gesagt, einfach blind verstanden. Das war einfach, ja, wir haben alles zusammen gemacht, wir waren gefühlt 24/7 miteinander. Wie gesagt,
sorry, das ist mein Fehler. Also das heißt, Entschuldigung, das habe ich. Alexander Meyer war schon mit dir in Sandhausen zusammen damals. Okay, weil ich dachte jetzt gerade.
Wir sind nach Regensburg sind wir zusammen gewechselt.
Ja, okay.
Und da haben wir da wie gesagt im Hotel und da haben wir uns einfach sofort einfach gut verstanden und waren da wie gesagt 24/7 miteinander. Und dann war es tatsächlich so, dass ich mir im Training dort auch kurz angerissen haben wir so. Haben wir Flankenspiel gemacht mit Abschlüssen und Kopfbällen und dann hat sie mir den Nacken gezogen und dann dachte ich, oh, jetzt hast du hier ein bisschen hier verzogen und kannst deinen Nacken halt nicht richtig bewegen. Und dann war damals da auch noch Stadtfest in Regensburg und da waren wir auch dann abends noch zusammen. Und dann dachte ich erst nach einem Glas Wein, oh, das wird besser, habe ich noch zu Alex gesagt, ey, es geht wieder.
Der Bandscheibenvorfall dann.
Genau, und dann ist es aber nach einer Stunde wieder schlechter geworden und da hat er gesagt, komm, fahr mal ins Hotel, geh mal nach Hause und ja, dann sind wir nach Hause gefahren und dann war es wirklich so, dass ich dann einfach nicht mehr schlafen, sitzen, stehen, liegen konnte und
Ich habe Bandscheibenvorfall, aber weiter unten im Lendenwirbelbereich ist eklig. Ja.
Und ich habe noch versucht, den Alex zu erreichen, das weiß er dann auch, das halte ich mir auch immer noch vor. Hab geklopft, aber der war so im Tiefschlaf, weil ich dann fragen wollte, ob er mich ins Krankenhaus fahren kann, bin dann irgendwie noch selbst mit meinem Auto da in die Notaufnahme gefahren und dann ist ja immer so, wenn natürlich irgendwelche Feste sind, dann ist das Krankenhaus natürlich immer sehr, sehr voll mit verschiedenen Fällen. So dass ich dann da irgendwie da vorne vor dem Krankenhaus angehangen habe und irgendwie eine Position versucht habe zu finden, wo es mir nicht weh tut. Und ich war kurz davor, wieder zu fahren, als dann die Tür aufging und dann mein Name reingerufen wurde. Und dann haben die auch sehr, sehr schnell gesagt, ja, wir behalten sie hier. Und dann hat sich herausgestellt, nach Untersuchung, dass ich einen Bandscheibenvorfall habe in der Halswirbelsäule, der dann sofort operiert werden musste, weil der einfach gedrückt hat. Ja, und das war auch eine OP. Das war vielleicht jetzt nicht so schlimm wie die andere Verletzung, aber ich hatte vor dieser OP sehr, sehr großen Respekt, weil es natürlich dann immer nochmal was anderes ist. Man weiß, wenn da irgendwie ein Fehler geschieht, hat man natürlich die Gedanken, okay, nicht, dass du nachher irgendwie gelähmt bist und dann im Rollstuhl sitzt oder so. Gott sei Dank ist dann alles gut gegangen. Das hat uns dann schon zusammengeschweißt. Alex hat sich natürlich dann auch um mich gekümmert. Und dann haben wir viel zusammen gemacht und dann sind wir irgendwann an einem Laden vorbeigelaufen, der war dann leer. Dann haben wir gesagt, oh, guck mal, könnte auch was sein, weil Alex hat gesagt, ja, ich will auch mal irgendwie was machen, einen Kaffee oder so. Und dann habe ich noch zu ihm gesagt, boah, es ist schon so viel Arbeit, so viel Stress und so. Aber wir sind dann an diesem Laden vorbei und dann ist uns irgendwie beide in die Augen geschossen. Wir haben uns direkt dann verliebt und haben uns informiert und haben dann angefangen, uns zusammenzusetzen, hat er gesagt, aus seinen Stuttgart-Zeiten kennt er halt ein Café, wo er mal war. Die wollten sowieso ein Franchise anbieten und dann haben wir mit einem Franchise angefangen und haben dann wirklich dann halt am 20. Februar dann, wie gesagt, den Mietvertrag unterschrieben und ich weiß nicht mehr genau welchen Tag, aber im März kam dann halt Corona und ich habe es dann halt gesagt, ne, wir waren eigentlich Fußballprofis, aber du bist zum Training, bist danach in den Laden, standst dann da irgendwie mit Maske, hast dann versucht, Egg Benedict zu verkaufen oder sonst irgendwas oder Waffeln, Cappuccino Kaffee, den du irgendwie gemacht hast, um irgendwie zu überleben, hast dann Essen ausgefahren, in den ersten Wochen haben wir dann auch die Toiletten selbst sauber gemacht und so weiter. Und das sind natürlich so Sachen, die dann einen zusammenschweißen, wo du natürlich sagst, okay, schau mal jetzt irgendwie dann, sage ich mal, erstmal früher hast du, sagte Alex, haben wir noch die Scheiße im wahrsten Sinne des Wortes weggemacht und jetzt spielt er dementsprechend dann natürlich Bundesliga und Champions League. Von daher, wir kennen auch die anderen Seiten und das ist einfach, das wird ja uns immer zusammenhalten und von daher freut es mich natürlich, dass er es auch hier einen Podcast geschafft hat und ein paar Worte an mich verloren hat.
Ja, und ich habe gesehen, wie du dich gefreut hast, von daher ist das ist alles super. Ja, und ich sag mal, vielleicht gibt es ja auch die Idee, die Überlegung hier in Kassel, vielleicht da nochmal gastronomisch dann tätig zu werden.
Ja, jetzt erstmal nicht. Mhm. Wer weiß, man muss erstmal schauen. Jetzt will ich mich natürlich erstmal auf den Fußball konzentrieren. Hab dann natürlich auch ein paar andere Sachen dann noch im Kopf, was ich ja gesagt habe, mit Trainerschein und so weiter. Ja. Von daher will ich mich jetzt erstmal voll und ganz auf den KSV richten. Und was dann mittellangfristig dann auch noch nebenbei möglich ist, das wird man dann sehen.
So soll es sein, Tim. Und da wünschen wir dir ganz, ganz viel Glück dabei. Tausend Dank, dass du da warst. Und ich sag, bleib noch ein paar Jahre, dann werden wir uns noch ein paar Mal hier auch gerne im Podcast sehen. Also hat ganz viel Spaß gemacht, großartig. Und viel Erfolg jetzt für Samstag erstmal beim FSV. Nächste Woche Mittwoch nicht vergessen, nächste Runde im Hessenpokal erreichen, denn das ist ein ganz wichtiges Ziel, ja, dieses Jahr für dich persönlich und auch für die Mannschaft nochmal wieder ins Finale einzuziehen. Für euch zu Hause. Wir sind natürlich wie immer kostenlos und live dabei bei den Auswärtsspielen des KSV. Am Samstag geht's los beim FSV. Leo und ich übertragen das Ganze wieder, wer nicht mit runterfahren kann nach Bornheim, live und kostenlos auf dem KSV-YouTube-Kanal im Löwenradio am Samstag ab 13.35 Uhr. Das Gleiche versuchen wir auch nächste Woche Mittwoch dann aus Rödermark gegen Oberroden zu machen. Da müssen noch so ein paar Sachen geklärt werden, auch was die Infrastruktur angeht, ist noch nicht ganz sicher, auf welchem Platz da gespielt werden kann, Stichwort Wetter, von daher mal gucken, ob man zumindest irgendwo einen Kunstrasenplatz findet, der einen Stromanschluss hat. Viel mehr braucht man nicht, aber das wäre schon ganz gut. Wobei die Voraussetzungen gut sind, weil es muss Flutlicht geben, also dann muss auch irgendwie eigentlich auch Strom da sein. Wir gucken mal, ob das dann auch nächste Woche Mittwoch klappt. Tim, das haben wir vorher jetzt gar nicht abgesprochen, jetzt überrasche ich dich gleich ein bisschen damit. Der Rausschmeißer hier im Podcast, der gehört immer dem Gast. Also ich halte jetzt gleich die Klappe und das letzte Wort gehört immer euch. Da könnt ihr singen, tanzen, ihr könnt mich beschimpfen, ihr könnt aber auch was Nettes sagen an die Fans oder an alle, die ihr wollt, an eure Kumpels, an die Familie, was auch immer. Das quasi so der kleine Appetizer jetzt für dich. Ich sag schon mal Tschüss, wir hören uns dann wieder im März mit der neuen Ausgabe hier im Löwengebrüll-Podcast oder eben, wie gesagt, zusammen mit Leo am Samstag beim Löwenradio aus Frankfurt. Hat mir Spaß gemacht, Tim. Und wie gesagt, jetzt halte ich die Klappe, denn jetzt gehört der Schluss dir.
Nachspielzeit, was ich euch unbedingt noch sagen will.
Ja, vielen Dank, dass ich heute hier sein durfte. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, waren interessante Fragen, die ich beantworten konnte. Natürlich auch die Leute, die eingespielt worden sind. Ja, musste ich schon aufpassen, dass ich nicht ein Tränchen vergieße. Weiß ich sehr, sehr zu schätzen. Freut mich natürlich, dass ehemalige Weggefährte dann auch so über mich sprechen. Jetzt ist aber so, dass ich mich erstmal freue, hier zu sein. Ich freue mich, zu Hause wieder angekommen zu sein. Und deshalb natürlich vor allen Dingen an die Löwenfans. Ich hoffe, dass ihr natürlich alle zahlreich am Samstag den Weg nach Frankfurt findet, zu dann auch hoffentlich mein wieder ersten Spiel beim KSV und dass wir da zusammen einfach einen optimalen Start für die Restrückrunde legen und ich freue mich über jeden Einzelnen, der dann in Frankfurt ankommen wird.
Löwengebrüll. Hier ist der offizielle Podcast des KSV Hessen-Kassel.